Dein Wort ist ein warmes, helles Licht, das haben wir gerade gesungen. Und zu Beginn meiner Predigt möchte ich euch einige Texte vorlegen, die zum Thema unserer Betrachtung führen sollen. Psalm 36, Vers 10, da steht, ich weiß nicht, ob ihr, ja, mit dem Aufschlagen, Psalm 36, Vers 10. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Johannes 8, Vers 12. Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und 1. Timotheus 6, Vers 16, da kommt Paulus zu Wort. 1. Timotheus 6, Vers 16. Der allein, also Gott, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, denn kein Mensch, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Von David, von Jesus und von Paulus haben wir nun gehört, wie wohl die Helligkeitsverhältnisse sind vor Gottes Thron. Und ich frage sicherheitshalber nochmal nach, wo wohnt Gott? Wo wohnt Gott? Im Licht? Haben wir gerade gelesen, ne?
Er ist Licht.
Er ist Licht. Und warum wir ihn nicht sehen können, ist klar. Viel zu hell. Wer kann denn schon in die Sonne gucken? Drei weitere Texte sollen unsere Aufmerksamkeit schärfen. 2. Mose 20, Vers 21. So stand das Volk von ferne, aber Mose nahte sich dem Dunkel, darin Gott war. Psalm 18, Vers 12. Heute müsst ihr viel blättern. Psalm 18, Vers 12. Du erwartest was mit Dunkelheit, Ewald. Er machte Finsternis ringsum zu seinem Zelt. In schwarzen, dicken Wolken war er verborgen. Und 1. Könige 8, Vers 12. Falsch. Erste Könige 8, Vers 12. Da sprach Salomo, die Sonne hat der Herr an den Himmel gestellt. Er hat aber gesagt, er wolle im Dunkeln wohnen. Mit diesen Texten sagen uns Mose, David und Salomo, dass Gott im Dunkeln wohnen will. Und schließlich kommt noch Paulus dazu, der sagt, was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Sind wir ganz durcheinander. Worüber wollen wir heute sprechen? Ob es im Himmel hell oder dunkel ist? Doch wohl nicht. Ich habe diese drei Texte oder diese sechs Texte jeweils, die jeweils das, so eine gegenteilige Stimmung ausdrücken wollen, die habe ich nur gewählt, um zu meinem zurzeitigen Lieblingstext zu kommen. Das ist 5. Mose 29, Vers 28, wenn ihr den mal aufschlagen wollt. 5. Mose 29, Vers 28. Da steht, was verborgen ist, ist des Herrn, unseres Gottes. Was aber offenbart ist, das gilt uns und unseren Kindern ewiglich, dass wir tun sollen alle Worte dieses Gesetzes. Dieser Text drückt so schön aus, dass es Sachen gibt, die verborgen sind. Deswegen redet Luther auch vom verborgenen Gott. Und es gibt Sachen, die offenbar sind. Die sind ganz klar. Und dieser Zustand, dass man Sachen findet, die man nicht mit wenigen Worten erklären kann, dass es also Sachverhalte gibt, die nicht ganz einfach zu erklären sind, das ist faszinierend an der Bibel. Im Himmel gab es einst eine Wette. Ihr Gegenstand war der Mensch. Und wie er sich entscheidet in Alltags- und in Extremsituationen. Von dieser Wette wird uns im Buch Hiob berichtet. Unter Laborbedingungen sollte am Beispiel Hiob geklärt werden, ob ein Mensch Gott treu ist, auch wenn ihm das keinerlei Vorteile bringt. Auf der Erde führt dieses Experiment zu hitzigen Debatten über den Charakter Gottes. Also eine Wette im Himmel, wie ist der Mensch, führt zur Debatte auf der Erde, wie ist Gott? Woran hat er gefallen? Was mag er gar nicht leiden? Das sind ja Fragen, die uns heutige Christen auch beschäftigen. Und so manches Mal mussten wir erleben, dass am Ende solcher Gespräche Sichtweisen unterschiedlich blieben und eindeutige Klärungen gar nicht möglich waren. Das mussten wir schon immer aushalten, ohne aggressiv zu werden. Und da bin ich bei einem Begriff, den ich vor einiger Zeit kennengelernt habe und der uns auch durch die Predigt begleiten soll. Es geht um die Ambiguitätstoleranz. Das Wort habt ihr alle schon mal gehört vielleicht. Und ich habe mir auf der Internetseite von Wikipedia zu diesem Begriff herausgesucht, was es ist. Ambiguitätstoleranz ist die Fähigkeit, mehrdeutige Situationen und Widersprüchlichkeiten, kulturell bedingte Unterschiede oder mehrdeutige Informationen, die schwer verständlich oder sogar inakzeptabel erscheinen, wahrzunehmen, ohne darauf aggressiv zu reagieren. Oder diese einseitig negativ oder vorbehaltlos positiv zu bewerten. Ambiguitätstoleranz ist auch eine Voraussetzung für die interkulturelle Kompetenz eines Menschen. Studien zufolge korreliert sie nicht mit seinem formalen Bildungsniveau. Das ist doch eine gute Nachricht. Ist bei einem Menschen die Ambiguitätstoleranz deutlich geschwächt bis nicht vorhanden, dann spricht man vom Ambiguitätstoleranzdefizitsyndrom. Dies betrifft beispielsweise Menschen, die, wenn Reize nicht richtig gedeutet werden können und nicht durch adäquate Reaktionen beantwortet werden, dass sie unreflektierte Ideen ohne Umsicht und geordnete Planung vorschnell in die Tat umsetzen. Und das ist so eine Geschichte, da vergeht uns dann das Lachen, weil wir in den Zeitungen öfter lesen müssen, dass irgendjemand, weil für ihn klar ist, was alles gut ist und was schlecht ist, dass der mal eben eine Bombe wirft oder mal eben Leute erschießt, bloß weil sie nicht in sein Weltbild passen. Einfache Erklärungen von komplizierten Sachverhalten. Leute, die das gut können, die können viel durcheinander bringen. Wenden wir uns aber jetzt Hiob und seinen Freunden zu. Wir haben ja gerade festgestellt, es gibt eine Wette im Himmel und es gibt eine Diskussion auf der Erde. Hiob und seine Freunde, wir haben den Vorteil, entscheidende Wertungen bei dieser Geschichte nicht selbst finden zu müssen, sondern wir können auf Vorhandenes zurückgreifen. Hesekiel 14, 19 und 20, das ist so eine Aussage, die Gott trifft über Hiob. Da schreibt er oder sagt, oder wenn ich die Pest in dieses Land schicken und meinen Grimm darüber ausschütten würde, mit Blut vergießen, um Menschen und Vieh darin auszurotten, und Noah, Daniel und Hiob wären darin, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, sie würden durch ihre Gerechtigkeit weder Söhne noch Töchter retten, sondern allein ihr eigenes Leben. Mit anderen Worten, Hiob gilt als vor Gott gerecht. Das müssen wir aus dem Hiob-Text nicht mehr herausfinden. Ich kann mich daher auf den groben Überblick über die ersten 31 Kapitel des Buches Hiob beschränken. Hiob, fromm, rechtschaffen und gottesfürchtig, ein Mann, der das Böse mied, lebte friedlich mit seiner Frau, vielen Kindern und großem Reichtum im Lande Uz. Im Himmel kam es während einer Konferenz zu der eingangs erwähnten Wette zwischen Gott und Satan, obwohl ein Mensch Gott umsonst fürchtet, also ohne Aussicht auf Belohnung. Um eine Antwort zu finden, gab Gott dem Satan die Erlaubnis, sein Hab und Gut, seine Kinder und sogar seine Gesundheit wegzunehmen. Nun sitzt er da, voll stinkender Geschwüre in der Asche, so heißt es. Drei seiner Freunde haben vom Unglück des Hiob gehört und sind gekommen, um ihn zu beklagen und zu trösten, so steht es da. Als sie ihn sahen und erkannten, da konnten sie für 7 Tage erstmal nur weinen, weil sie sahen, dass sein Schmerz sehr groß war. Nach diesen 7 Tagen durchbricht Hiob das Schweigen. Ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Er möchte lieber sterben, als so leben. Er sieht sich als den Mann, dem Gott den Pfad ringsum verzäunt hat. Kein Ausweg. Darauf antworten seine Freunde reihum. Es redet ein Freund, darauf antwortet Hiob, dann redet der nächste Freund und Hiob antwortet wieder und so geht es. 3 Durchgänge sind es und die kann man kurz zusammenfassen. Hiob fragt sich, warum Gott ihm das antut. Er ist sich keines Vergehens bewusst, dessen wegen Gott ihn so hart bestrafen müsste. Am liebsten würde er mit Gott direkt reden und mit ihm in einen Rechtsstreit gehen, in der festen Überzeugung, dass er Recht behalten wird. Die 3 Freunde argumentieren dagegen. Hiob hat bestimmt irgendwas verbrochen, denn sonst würde Gott ihn eben nicht so bestrafen. Ihre Argumente liegen dabei vollständig auf der politisch korrekten Linie des damals verbreiteten weisheitlichen Denkens. Das ging so, den Frommen behütet und segnet Gott und den Übertreter straft er. So einfach war das Weltbild damals. Die 3 Freunde sagen, wir wissen, wie Gott ist und wenn du das nicht akzeptierst, dann bist du verblendet, arrogant oder vielleicht sogar böse. Und Hiob sagt, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie Gott ist, aber er ist mit Sicherheit nicht so, wie ihr ihn beschreibt. Ich möchte ihm begegnen, er soll auf meine Fragen antworten. In den Augen der Freunde ist das schon ziemlich gotteslästerlich, was Hiob da sagt. Sie kommen im Gespräch nicht zueinander. Sie überlassen Hiob aber das Schlusswort und dann schweigen alle. Bevor Elihu zu Wort kommt, lasst uns einmal kurz würdigen, wie das Gespräch bisher abgelaufen ist. Euch ist sicher aufgefallen, mit welcher Reife und Disziplin hier miteinander geredet wird. 4 Männer, 2 völlig unterschiedliche Meinungen und es endet nicht mit Geschrei, Mord und Totschlag. Ja? Sie bleiben sitzen. Sie laufen nicht verfeindet auseinander. Sie streichen sich nicht gegenseitig aus ihren Adressbüchern. Sie sprechen sich auch nicht gegenseitig den Glauben ab. Nein, sie sitzen und schweigen. Man ließ einander ausreden. Man wartete höflich, bis der andere ausgeredet hatte. Und während der eine redete, denkt euch, da geschah etwas ganz Erstaunliches. Während der eine redete, hörte der andere zu. Und auf diese Weise konnten sie in dem, was sie dann sagten, Bezug nehmen auf zuvor Gesagtes. So konnte Dialog entstehen. Eine Rednerliste wurde eingehalten. Keiner drängelte sich vor und sprach dem anderen damit die Kompetenz ab. Ein sehr schönes Beispiel für Ambiguitätstoleranz. Dieses Gespräch verläuft also auf einem viel höheren Niveau als die meisten Talkshows unserer Fernsehprogramme. Wie aus dem Nichts meldet sich nun ein gewisser Elihu und ergreift das Wort. Er hat das Gespräch mitverfolgt und er ist zornig über Hiob, weil der sich für gerechter hielt als Gott. Auch war er zornig über Hiobs Freunde, weil sie, so steht es da, keine Antwort fanden und Hiob dennoch verdammten. Das ist übrigens tatsächlich ein Grund, warum man zornig werden kann, wenn man keine Antwort findet und trotzdem seinem Nächsten das Heil abspricht. Elihu kommt aber tatsächlich mit drei, so habe ich das hier rausgefunden, mit drei frischen Gedanken ins Gespräch. Kapitel 33, 16 bis 18. Das ist der erste frische Gedanke. Er spricht über Gott und wie er dem Menschen gegenüber begegnet. Da sagt er, da öffnet Gott ihm das Ohr, er öffnet das Ohr der Menschen und schreckt sie auf und warnt sie, damit er den Menschen von seinem Vorhaben abwende und von ihm die Hoffart tilge und bewahre seine Seele vor dem Verderben und sein Leben vor des Todes Geschoss. Mit anderen Worten, Gott meint es gut mit dir. Das ist seine erste Voraussetzung. Gott meint es gut mit dir. Auch wenn du nicht alles verstehst, Gott meint es gut mit dir. Kapitel 33, Vers 24. Der zweite frische Gedanke. Da sagt er, kommt dann zu ihm ein Engel, zum Menschen also, ein Mittler, einer aus tausend, kundzutun dem Menschen, was für ihn recht ist, so wird er ihm gnädig sein und sagen, erlöse ihn, dass er nicht hinunterfahre zu den Toten, denn ich habe ein Lösegeld gefunden. Elihu bringt also auf diese Weise den Gedanken an einen Mittler ins Spiel und an ein Lösegeld. Aus unserer neutestamentlichen Perspektive ist das ein ganz entscheidender Ansatz. Und drittens, am Ende seiner Reden im Kapitel 37, Vers 19, da sagt er, Entschuldigung, lass uns wissen, was sollen wir ihm sagen? Jetzt habe ich hier eine Übersetzung gewählt, die neue evangelistische Übersetzung. Da sagt er, lass uns wissen, was sollen wir ihm sagen? Wir tappen doch im Dunkeln und wissen nichts. Den Allmächtigen begreifen wir nicht. Er ist erhaben an Kraft und Gerechtigkeit. Das Recht beugt er nicht. Darum fürchten ihn die Menschen. Furcht hier immer in der Bedeutung der positiven Ehrfurcht. Ein Allmächtiger, den wir begreifen könnten, das wäre nicht der Gott, den die Menschen fürchten. Und er bittet hier um Geduld und ermutigt ihn zu warten. Er sagt im Kapitel 35, Vers 14, wenn du auch sagst, du kannst ihn nicht sehen, dein Fall liegt ihm vor, liegt sozusagen auf seinem Schreibtisch. Warte auf ihn, hab Geduld, du kommst dran. Schließlich singt Elihu ein Lied von der Größe Gottes, welches dann als Überleitung für Gottes Rede dient, für Gottes Rede aus dem Wettersturm. Jetzt kommt sie, die erste Rede des Herrn aus dem Wettersturm. Wieso eigentlich Wettersturm? Ich habe immer gedacht, Gott wäre im stillen, sanften Sausen zu hören. War doch da bei Elia, da war erstmal der Wettersturm, dann war das Erdbeben. Und dann, Gott war nicht im Wettersturm, war nicht im Feuer, da war das Feuer, ne? Aber Gott war nicht im Feuer, so heißt es da. Und dann kam ein stilles, sanftes Sausen und da redete Gott mit dem Elia. Das ist doch schön, oder? Redet denn Gott etwa auch aus dem Feuer? Ja, bei Mose und zu Pfingsten, Feuerflammen. Oder aus dem Erdbeben? Ja, natürlich, am Ende der Tage, Offenbarung lesen. Oder aus dem Wettersturm? Ja, zu Pfingsten, da war auch ein Brausen. Und bei Hiob. Gottes Repertoire beschränkt sich nicht auf eine Methode und wir dürfen Gottes Kontaktaufnahme mit uns auf sehr vielfältige Weise erwarten. Aber zurück zu Hiob. Gerade darum hatte Hiob ja gebeten, dass es nicht so geschieht, dass Gott in seiner vollen Herrlichkeit auf ihn zukommt. Lest einmal Kapitel 13, Vers 20, das ist noch zu Beginn von Hiobs Reden. Da sagt Hiob was und daran musste ich denken, wenn ich dann die Rede aus dem Wettersturm hörte. Kapitel 13, ich fange mal mit 19 an. Wer ist, der mit mir recht... Vers 20, ja? Vers 20. Nur zweierlei tu mir nicht, so will ich mich vor dir nicht verbergen. Lass deine Hand ferne von mir sein und dein Schrecken erschrecke mich nicht. Hiob weiß genau, wenn Gott in seiner Macht kommt, dann wird er zittern und seine Rechtssache nicht mehr vorbringen. Ne? Und wenn du das machst, wenn dein Schrecken mich nicht erschreckt, dann rufe, dann will ich dir antworten oder ich will reden, dann antworte du mir. Er kann ihm, dem Allmächtigen, nicht in seiner Größe und Machtfülle begegnen. Darum äußert er schon im Vorfeld diese Bitte. Ungünstige Voraussetzungen für einen Rechtsstreit. Findet ihr nicht auch? Noch ein Beispiel? Kapitel 40, Vers 9. Hast du einen Arm wie Gott und kannst du mit gleicher Stimme donnern wie er? Nanu, geht es hier um Lautstärke? Geschrien wird doch immer nur, wenn Argumente fehlen, oder? Aber wir wissen ja das Ende, Dankeschön. Wir haben doch schon Gottes Urteil zigmal gelesen. Gott sagt in Kapitel 42, Vers 8 am Ende zu den drei Freunden, ihr habt nicht recht vor mir geredet wie mein Knecht Hiob. Gott sagt hier, Hiob hat alles richtig gemacht. Er hat sich auf mich berufen. Er hat mich nicht losgelassen. Und warum hätte Gott es denn dann noch nötig, den Hiob fertig zu machen? Er saß doch schon in der Asche. Jetzt treten wir mal einen Schritt zurück und vergessen, wie wir diese Bibelstellen vielleicht bisher gehört haben. Gottes Rede aus dem Wettersturm, Kapitel 38, Vers 4. Gottes Rede aus dem Wettersturm. Wo war das? 38, Vers 4. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sage mir es, wenn du so klug bist. Und wir hören im Nachsatz noch die Worte, du Wicht, du Niemand. So redet jemand, der den anderen fertig machen will. Wir können es aber auch anders hören. Wir können es so hören, dass er den Arm um Hiob legt und sagt, wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag mir es, wenn du so klug bist. Und es schwingt mit, Hiob, es ist doch gar nicht wichtig, dass du alles weißt. Pass auf, ich erkläre dir jetzt mal, wie komplex die Welt ist, wie schwierig. Und dann zeigt er, und wie schön, und dann zeigt er ihm in einem Panorama, und ich stelle mir vor, wie in einem Film von National Geographic, untermalt von der Musik von John Williams oder Hans Zimmer, die Wunder der Schöpfung. Und die Schönheit der Planeten und die Tierwelt, die Löwen und die Strauße und die Pferde. Und da kommen sogar auch Tiere vor, für die wir heute gar keinen Namen mehr haben. Der Leviathan und der Behemoth. Die werden alle dem Hiob gezeigt und Hiob ist sprachlos. An einen Rechtsstreit will er gar nicht mehr denken. Er hängt Gott an den Lippen. Es gab mal ein sehr schönes Referat von Martin Pröbstle, gehalten auf einem Symposium über Schöpfung und Evolution. Er sollte neben Geologen, Zoologen, Biologen und vielen anderen Naturwissenschaftlern das Thema Schöpfung oder Evolution aus der Sicht der Theologie behandeln. Und Martin Pröbstle startete genau mit dieser Frage. Mit dieser Frage Gottes an Hiob. Frage: Wo warst du, als ich die Erde gründete? Antwort: Du warst nicht dabei. Hiob, Mensch. Diese Antwort brachte Entspannung in das Thema, bei dem doch jeder mit seiner Sichtweise zu Wort kommen will. Du warst nicht dabei, o Mensch. Also entspann dich. Nimm dich selbst nicht so wichtig. Dich und deine Meinung. Zu dem Thema mit deinem Unglück, Hiob, komme ich noch. Aber wenn ich dir jetzt alles erklären sollte, wie es sich wirklich abgespielt hat, dann würdest du es vielleicht noch nicht aushalten. Also vertraue mir einfach. Apropos Vertrauen und Ambiguitätstoleranz. Gott stellt auch uns heutige mit seinen alten Texten auf Vertrauensproben. Jetzt komme ich zur Kindergeschichte. Er spricht vom Pferd. Er beschreibt das Pferd, ihr habt Hiob gelesen, nicht? Er beschreibt das Pferd als ein mutiges Tier. Wenn es den Kampf riecht und wittert, dann stürmt es drauf zu und es lässt sich nicht erschrecken. Heute wissen wir, dass das Pferd ein Fluchttier ist. Ich glaube, das hat man damals schon gewusst. Und Pferde wurden für den Krieg ganz schön vorbereitet und mussten sehr dressiert werden. Dann der Strauß. Hiob, Gott erzählt dem Hiob vom Vogel Strauß. Er beschreibt ihn als faszinierendes Wesen, schneller als jedes Pferd. Aber als Mutter, als Eltern untauglich. Sie kümmert sich nicht um ihre Brut. Sie ist hart gegen ihre Jungen. Warum? Weil Gott ihr die Weisheit versagt und ihr keinen Verstand zugeteilt hat. So steht es bei Hiob. So spricht Gott über sein Geschöpf, den Vogel Strauß. Die Bibel ist kein Biologiebuch. Und doch nimmt Hiob diese Beschreibung des Straußes aus Gottes Mund an. In einer Dissertation der Tiermedizinischen Fakultät in München mit dem Thema Tiergesundheit und Verhaltensentwicklung von Straußenküken fand ich eine sehr schöne Beschreibung des Brutverhaltens von Straußen. Und daraus möchte ich eine längere Passage vorlesen. Ich hoffe, euch ist da nicht langweilig, aber ich lese es einfach mal vor. Straußeneltern sind einerseits sehr fürsorgliche Eltern und verteidigen ihren Nachwuchs vehement gegen Gefahren von außen. Andererseits kann es vorkommen, dass schwache Küken von den Eltern aufgegeben werden oder es kommt zum Ausstoßen und Vertreiben der Küken aus der Gemeinschaft. Es wird beschrieben, wie ein Küken von einem Straußenhahn gepackt und durch die Luft geschleudert wurde, jedoch ohne einen Schaden zu erleiden. Sogar das Töten von Küken durch Artgenossen konnte beobachtet werden. Das schrieb Brehm, das war ein Zitat, Brehm 1920, Brehms Tierleben, kennt ihr vielleicht noch. Familie 2, also es werden hier Straußenfamilien, nämlich drei Straußenfamilien beobachtet und beschrieben, wie die Aufzucht ablief. Familie 2, Beobachtung vom 6.8. bis zum 24.8.2004. Die Familie bestand aus einem Hahn und vier Hennen. Die Hennen legten insgesamt mindestens 20 Eier in das Nest im Stall. 19 Eier wurden bebrütet, ein Ei wurde aus dem Nest gerollt. Es dauerte 7 Tage, bis 15 Küken geschlüpft waren. Familie 3, Beobachtungen vom 5.10. bis zum 20.10. Die Familie setzte sich zusammen aus einem Hahn, zwei Hennen und einem männlichen einjährigen Jungtier aus der vorhergehenden Brutsaison. Die Hennen legten anfangs ihre Eier in eine Erdmulde am Gehegerand und begannen auch zu brüten. Nach einigen stärkeren Regenfällen stand das Nest unter Wasser. Das hielt die Hennen jedoch nicht davon ab, die im Wasser liegenden Eier weiter zu bebrüten. Die Besitzer der Farm beschlossen, einen Teil der Eier zu retten und unter das A-Frame zu legen. Das war so ein Nistplatz für die Straußen. Die Tiere sollten animiert werden, dort weiter zu brüten. Da gab es auch ein Foto, da sitzt die Straußenhenne tatsächlich in einer großen Wasserpfütze brütend auf den Eiern. Die Hennen akzeptierten die neue Situation, sodass am Ende 6 Eier im Nest unter dem A-Frame lagen und aus denen vier Küken schlüpften. Bei allen 3 Familien waren beim Bebrüten der Eier alle erwachsenen Tiere beteiligt. Vom späten Nachmittag bis zum frühen Morgen an brütete der Straußenhahn. Erst morgens zwischen 8 und 10 überließ er das Brutgeschäft wieder den Hennen. Allerdings konnten die Straußenhähne auch tagsüber manchmal für kurze Zeit beim Brüten beobachtet werden. Unter den Hennen kam es nicht zu einer gleichmäßigen Aufteilung der Brutzeit, sondern eine Henne saß öfter und länger auf den Eiern als andere Hennen. Bei Familie 2 konnte beobachtet werden, dass 2 Hennen ab und zu gleichzeitig je einen Teil der Eier bebrüteten. Oft saß eine Henne über den Eiern und die andere lag neben ihr. Sobald die brütende Henne das Nest verließ, begab sich die andere zu den Eiern. Zur Brutablösung kam es, wenn das brütende Tier das Nest aus eigenem Antrieb verließ oder wenn ein Hahn oder eine Henne den brütenden Vogel dazu aufforderte. Das geschah, indem sich das Tier neben das Nest begab und dann begann mit dem Schnabel zu klappern und neben dem brütenden Tier herum im Sand zu picken. Der Vogel auf den Eiern stand dann meistens auf, vor allem wenn es sich bei der Ablösung um den Hahn oder eine ranghöhere Henne handelte. Es kam auch vor, dass sich ein brütendes Tier nur erhob, um seine Position zu ändern. Dies konnte vor allem nachts etwa alle 2 bis 4 Stunden während des Brütens des Straußenhahns beobachtet werden. Begab sich ein Elterntier zum Brüten über die Eier, setzte es seine Füße sehr behutsam rechts und links vom Gelege auf. Wenn der Vogel die richtige Position gefunden hatte, ließ er sich langsam auf seine Hinterläufe fallen. In dieser Hockstellung korrigierte er dann die Lage der Eier im Nest. Dazu rollte er diese mit Hilfe von Schnabel und Kopf unter die Körpermitte. War das Elterntier mit der Position der Eier zufrieden, legte es sich hin. Durch Hin- und Herbewegen mit dem Körper versuchten